das ist das Anstrengendste, das sage ich euch. Es ist das Anstrengendste, was man machen kann, sich wirklich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, weil man mal irgendwelche Tools ausprobiert hat. Hab aber gemerkt, dass dieser Schritt, allein zu sagen, hey, jetzt investiere ich in mich selbst und hey, jetzt mache ich das, krass, was mit meinem Mindset gemacht hat, krass, was mit meinem Performance-Mindset gemacht hat, weil ich committed war.
Es gibt eine neue Schwungmasse-Podcast-Folge. Herzlich willkommen an alle. Ich bin Alicia und ich freue mich auf die heutige Folge mit Romy Kölzer. Romy ist ehemalige Profi-Tennisspielerin und Kämpferin gegen eine Autoimmunerkrankung und hat im Laufe ihrer Karriere einige Berge erklimmen dürfen. Diese Erfahrung versucht sie heute in ihrer Arbeit als Business- und Performance-Mindset-Coach mitzugeben. Genau darüber werden wir auch sprechen. Liebe Romy, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, hi alle zusammen. Ich freue mich auch mega und ja, hoffe, dass wir ganz viele tolle Geschichten heute miteinander teilen und Tipps und Tricks.
Genau, Finanzen und Sport auf den ersten Blick vielleicht nicht the perfect match. Passt das zusammen aus deiner Perspektive?
Das kommt auf die Sportart an. Also ich würde mal sagen, im Fußball ist finanziell sehr viel Geld unterwegs. Im Tennis ist auch generell sehr viel Geld unterwegs, aber nur an der Spitze. Und das sehen ganz, ganz viele Leute nicht. Denn wenn man Tennis im Fernsehen anschaut, dann sieht man nur die ganz großen Turniere, die Grand-Slam-Turniere. Und da ist wirklich viel Geld unterwegs. Ja, da können sich auch alle einen Trainer leisten. Da können sich auch alle leisten, mit einem großen Team zu reisen. Aber sobald man so ab 300 der Welt, was eigentlich schon ziemlich gut ist und wo es auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Effort braucht, um überhaupt dahin zu kommen, fängt es halt wirklich an mit den finanziellen Struggles. Und das sehen halt ganz viele Leute nicht. Also ich habe es bis 395. im Einzel und 320. im Doppel in der Welt geschafft und ich konnte nicht jedes Mal mit Coach reisen. Und das hat mich dann natürlich auch ganz oft zurückgehalten, weil ich immer schauen musste, hey, wie finanziere ich mir das jetzt hier eigentlich alles? Meine Eltern haben mich da auch ganz lange Zeit unterstützt, wo ich auch sehr dankbar für war, weil ich persönlich hätte es mir nicht leisten können. Denn man hat ja auch so Grundkosten, wie Wohnung, Auto, Trainingskosten, was zum Beispiel im Tennis in einer Einzelsportart auch selbst finanziert werden muss und nicht wie in einer Mannschaftssportart wie beim Fußball oder Handball, wo dann wirklich auch alles vom Verein bezahlt wird.
Ja, okay, weil da fängt es quasi schon an. Also klar weiß man irgendwie, dass die Ausstattung ja auch bezahlt werden muss und vielleicht auch irgendwie dann noch der Trainer. Aber wann war Geld denn in deiner Sportkarriere darüber hinaus ein Thema?
Eigentlich von Anfang an. Also nach dem Abitur meinte mein Papa so zu mir, oh Romy, komm, sollen wir das nicht mal probieren? Und dann merkt man schon, wir das mal probieren. Ja, da merkt man auch wie im Einzelsport halt die komplette Family einfach mit am Strang ziehen muss, damit das auch funktioniert. Und damals habe ich mich dagegen entschieden. Ich bin nach Amerika gegangen und habe dann dort meinen Bachelor und Master gemacht. Meinen Bachelor in Kommunikationswissenschaften und meinen Master in Sports Leadership. Und das habe ich nur gemacht in Amerika, weil es da Sportstipendien gab. Und das heißt, mein komplettes Studium, meine Wohnung, mein Essen war alles finanziert. Und ich konnte mich halt schulisch weiterbilden und habe halt da, wie gesagt, meinen Bachelorabschluss gemacht bei der Clemson University. Aber gleichzeitig konnte ich mich auch im Sport weiterentwickeln. Und das war mir einfach auch unglaublich wichtig, dass das irgendwie nicht verloren geht. Und in Amerika, muss man sagen, die investieren sehr, sehr viel in Sport und sehr, sehr gerne. Und vor allem im College-Sport. Und ja, das war für mich eine super Lösung zu dem Zeitpunkt, um mich in allen Bereichen weiterzubilden, aber dennoch keine Kosten zu haben, was in Deutschland auch nicht möglich gewesen wäre.
Ja, das klingt ja dann fast schon eigentlich nach einer optimalen Lösung, zumindest für eine zeitliche Beschränkung oder einen gewissen Rahmen, den du in Amerika dann hattest. Wie ging es danach dann weiter?
Genau, und nach meinem Master, da habe ich tatsächlich für ein Jahr gecoacht, da habe ich gar nicht mehr selbst gespielt bei der Virginia Commonwealth University und habe dann da schon mal so meine ersten Coaching-Erfahrungen auch gesammelt als Coach selber und nicht als Gecoachte. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und ich meine, dieser Kindheitstraum war immer noch da. Und ich hatte auch richtig Lust, das mal anzugehen, das mal zu probieren und habe ich mich mal mit Eltern zusammengesetzt. Die waren natürlich direkt Feuer und Flamme für das Thema, ja, da haben sie wahrscheinlich 4,5 Jahre drauf gewartet, bis ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Und Genau, habe dann auch geschaut, hey, okay, wo möchte ich denn überhaupt trainieren und wie kann ich mir das finanzieren? Weil wenn du Teil von so einer richtig, richtig guten Academy bist, bezahlst du bestimmt so um die 20.000 bis 40.000 Euro schon nur an Trainingskosten pro Jahr. Und das hatte ich nicht, das hatten wir nicht. Also ich würde mal sagen, wir gehören zu einer guten mittelständigen Familie. Wir konnten uns immer super viel leisten. Ich würde auch sagen, teilweise bin ich sehr privilegiert aufgewachsen. Aber jetzt 40.000 Euro für ein Training extra, also das war auf jeden Fall nicht drin. Und da musste ich mich halt auch nach anderen Lösungen umschauen. Und dann habe ich mich mit dem Tennisverband Mittelrhein zusammengetan. Die haben natürlich auch noch ein paar Regeländerungen vornehmen müssen, denn ich war ja mittlerweile schon 25. Und alle anderen Tennisspieler, wie man das auch so kennt, vielleicht von Steffi Graf oder auch Maria Sharapova, die halt in super jungen Jahren super erfolgreich waren. Ja, auch so ein paar Mindset-Sachen, die bei den Deutschen sehr lange hängen bleiben und dass sich das nicht verändert, ja, oder nur schwer und langsam verändert. Und dann mussten ein paar Regeländerungen vorgenommen werden. Dann war ich sehr dankbar, dass der Tennisverband Mittelrhein mich unterstützt hat finanziell und ich wirklich nur eine kleine Summe aufbringen musste, um mir mein Training sozusagen zu finanzieren und das mir das leisten zu können. Denn es ist ja nicht nur das Training im Einzelsport, und da spreche ich auch für den Golfsport zum Beispiel. Man muss ja auch irgendwie zu den Turnieren hinkommen und die Turniere sind ja nicht immer direkt um die Ecke. Und das heißt, da kommen Flugkosten auf einen zu, da kommen Hotelkosten auf einen zu, da kommen auch noch weitere Kosten, die ja bei so einer Turnierteilnahme vor Ort dazu, wie zum Beispiel Schlägerbespannen, Physio und so weiter. Und das muss ja auch irgendwie noch alles bezahlt werden. Und da habe ich mich wirklich mal hingesetzt mit meinen Eltern und das schon ganz am Anfang. Wenn wir das hier alles zu 100% professionell durchziehen wollen, dann müssen wir 100.000 Euro im Jahr aufbringen. Wow. Und da dachten wir so, okay, das ist krass, ne? So, jetzt fallen ja schon mal ein paar Tausende von Euro weg, weil ich ja jetzt mir mein Training ein bisschen sozusagen da die Kosten reduziert habe. Aber wie machen wir denn jetzt den Rest? Ne? Und da war ich natürlich dann das erste Mal auch nach einem halben Jahr, wo ich dann echt gut performt hatte und direkt ein Weltranglisten-Ranking hatte, auf Sponsorensuche gegangen. Und das hat sich auch ganz schön schwierig herausgestellt, muss ich sagen. Du hast eben schon gesprochen von Schlägern, Schuhen und Kleidung. Ich hatte ganz viele Produktsponsoren, wo ich auch sehr dankbar für bin, einige Nahrungsergänzungsmittelhersteller und so weiter. Aber das hat natürlich die Kosten dennoch nicht gedeckt. Und an finanzielle Sponsoren bin ich nicht rangekommen, weil die sind nur an der Spitze interessiert. Und okay. Das hat es natürlich dann nochmal viel, viel schwerer gemacht alles.
Ja, ich höre schon raus, also einige Herausforderungen und jetzt auch mal so ganz überspitzt gefragt, in welcher Hinsicht können denn die finanziellen Ressourcen einerseits die Karriere beschränken, andererseits aber auch fördern? Gibt es da wirklich einen direkten Einfluss auf den Beruf und die Karriere?
Also ich würde sagen, es hat mich auf jeden Fall gefördert in meiner persönlichen Weiterentwicklung, weil du wirst oder musst zum Lebenskünstler werden. Ja, und du musst schauen, hey, wie komme ich mit den Finanzen, die ich habe, und dich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, wie viel habe ich denn überhaupt? Ja, wie komme ich damit hin und was kann ich mir damit leisten und wo kann ich vielleicht effizienter mit meinen Finanzen umgehen? Das heißt, nehme ich immer einen Direktflug, nehme ich einen Flug mit Stopp, nehme ich das offizielle Hotel, was unglaublich teuer ist, oder nehme ich mir lieber ein Airbnb oder ein anderes Apartment in der Umgebung, wo ich mir auch selbst was kochen kann und nicht immer essen gehen muss. Und da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für von meinen 5 Jahren, die ich professionell Tennis gespielt habe, 3,5 bis 4 Jahre echt auf dem Minimum gelebt. Und das habe ich auch gerne gemacht. Ich habe auch eine riesen Leidenschaft für diesen Sport. Habe ich immer noch, also ich lieb's, ja. Aber ich konnte mir halt einfach nicht mehr leisten. Und da war immer dieser Faktor Finanzen einfach im Hinterkopf und immer dieses schlechte Gewissen, wenn man dann in einer Woche einfach mal nicht performt hat. Ne, jetzt weiß ich, boah, jetzt hänge ich auch, bleibe ich auf diesen Kosten hängen, ich kriege nichts rein, weil ich vielleicht in der ersten Runde verloren habe, gehe hier mit minus 1.500 Euro aus der Woche. Ja, das muss man erstmal verarbeiten, weil da kommt natürlich auch das Thema Resilienz, wo ich jetzt auch gerade Unternehmen relativ viel begleite, zum Tragen, weil dann musste ich eine Woche warten, bis ich wieder die neue Chance hatte und vielleicht nochmal mit weiteren minus 1.500 Euro rausging. Und das war halt, das ist halt die Härte beim Tennis, das ist die Härte beim Einzelsport.
Was macht das mit dem Mindset und auch dem persönlichen Druck, wenn man weiß, okay, ich muss eigentlich gewinnen, damit Geld reinkommt und wir die ganzen Kosten tragen können? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also mein Umfeld, meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass das ein großer Faktor ist. Die Einzige, die sich da den Druck gemacht hat, bin ich. Und da würde ich auch schon wieder fast sagen, das war fast wie eine privilegierte Position, weil viele andere Tennisspielerinnen auch das noch nicht mal hatten. Ne? Die hatten noch nicht mal ein Umfeld um sich rum, das ihnen Sicherheit gegeben hat und ein gutes Gefühl, was die Finanzen angeht. Und ja, da muss man halt für sich Wege und Mittel finden, das einfach zu akzeptieren und komplett in die Akzeptanz zu gehen mit der Situation, die man hat. Und das hat mich auch für jetzt heute einfach total geprägt. Ich bin mittlerweile selbstständiger Coach und da weiß man auch nicht, was jeden Monat reinkommt. Ne? Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt, die Akzeptanz zu entwickeln, dass man auch aufs Leben und auf den Prozess allgemein einfach anfängt zu vertrauen. Und wenn du die richtigen Dinge tust, werden auch die richtigen Dinge zu dir kommen. Und das habe ich, glaube ich, in der Zeit und mit dem finanziellen Druck, der dahinter stand, gelernt.
Ganz überspitzt gefragt, jetzt mit Blick auf deine Branche, kein Erfolg ohne den entsprechenden finanziellen Background?
Im Tennis ja, zu 100%. Wenn man da nicht die finanziellen Ressourcen hat, um sich bestimmte Dinge zu leisten, wie halt vielleicht auch mal eine Ernährungsberatung, wie ein Physio, dass man einfach verletzungsvorbeugend handelt, wie mit einem Trainer reisen, der dann wirklich auch mal ein Match sieht, ja, weil die auf dem Level, wo ich gespielt habe, da wurden keine Matches übertragen. Da konnte man sich kaum ein Match nochmal auf Video angucken, sondern das war immer dann meine subjektive Meinung über mein Match. Und wir wissen ja, wie unsere subjektiven Meinungen uns manchmal einen Streich spielen, ja. Das heißt, da überhaupt mich weiterzuentwickeln und die nächsten Steps zu gehen, hat einfach manchmal, ist irgendwann passiert, aber hat viel zu lange gedauert. Und wir wissen alle, was wir für eine schnell posierende Welt sind, nowadays, nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern auch allgemein. Am besten soll man ja nur auf der Überholspur fahren. Und das löst dann halt Druck aus, ne, wenn deine Weiterentwicklung einfach passiert, aber sehr, sehr langsam. Ja. Und das war immer Thema, ja.
Also du hast viel Support aus deinem Umfeld bekommen. Dein Papa war dein größter Fan, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Ihr habt in dich investiert ja dann auch. Wann und warum änderte sich das irgendwann?
Ja, also ich glaube, da muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich hatte ja eben gesagt, ich habe 5 Jahre Tennis gespielt und 3,5 bis 4 Jahre habe ich sehr stark darauf geachtet und habe mich das Thema sehr stark beeinträchtigt in meinem Handeln und Tun und auch Denken. Und nach 4 Jahren, da waren wir auch gerade in der Haupt-Corona-Zeit, das heißt, da hatte man sehr viel Zeit zum Nachdenken zu Hause und hat sehr viel Fitnesstraining nur indoors gemacht und konnte gar nicht mehr auf dem Tennisplatz. Und da kamen mir echt nochmal so viele negative Gedanken. Wir haben ja alle so ein Engelchen und ein Teufelchen bei uns auf der Schulter sitzen und das Teufelchen hat komplett alles übertönt, was da so gesprochen wurde. Und da ich habe damals auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und dem habe ich dann gesagt, du, ich weiß nicht, ob das alles noch das Richtige ist, soll ich das noch weitermachen? Ich bin mir da irgendwie so unsicher und habe mich einfach komplett hinterfragt. Und da hat der irgendwann gesagt, Romy, also ich steppe jetzt hier gerade vielleicht auch mal halb aus meiner Coaching-Rolle raus, aber jetzt mal Buddha beide Fische. Willst du das jetzt noch oder willst du das nicht mehr? Weil dieses Halbherzige, das bringt uns beiden nichts. Und da habe ich dann, wow, okay, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. Und habe dann mich wirklich nochmal mit meinen Eltern zusammengesetzt, einen Finanzplan aufgestellt, einen Turnierplan aufgestellt, mit meinem Trainer gesprochen, mit meinem Mentaltrainer gesprochen, habe dann den Entschluss gefasst, so. Jetzt investieren wir mal zu 100%. Jetzt investieren wir in mich, in meinen Werdegang und ich akzeptiere das. Egal wie viel das jetzt kostet, ich nehme den Direktflug, ich nehme das offizielle Hotel, ich reise mit Trainer und let's see what happens. Und ja, die Erfolge haben dann für sich gesprochen. Ich habe das beste Tennis meines Lebens gespielt, bin nach Griechenland gereist, habe da, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen 23 Matches gespielt. Das war unglaublich. Ich habe erst Halbfinale, Finale, dann habe ich ein Turnier gewonnen, dann stand ich wieder im Viertelfinale in der 4. Woche. Und dann wurde ich mit Corona positiv getestet und musste dann da in Quarantänehotel. Und habe aber gemerkt, dass dieser Schritt, allein zu sagen, hey, jetzt investiere ich in mich selbst und hey, jetzt mache ich das, krass, was mit meinem Mindset gemacht hat, krass, was mit meinem Performance-Mindset gemacht hat, weil ich committed war. Und ich habe mich selber nicht mehr angefangen, so viel zu hinterfragen. Und das war einfach der richtige Step damals. wie es dann weitergegangen ist, das ist, glaube ich, da, wo du auch jetzt gerade ein bisschen drauf hinaus wolltest, ist, dass ich dann im Quarantänehotel war, hatte dann unglaublich viel Zeit zum Nachdenken, bin wieder nach Hause gekommen, habe dann deutsche Meisterschaften gespielt, habe mich da direkt verletzt, war dann wieder raus. Und dann waren wir im Dezember 2020 angekommen und Januar 2021 lag ich dann 6 Wochen im Krankenhaus, wurde 3-mal operiert. Bei mir wurde eine Autoimmunerkrankung festgestellt. Morbus Crohn, für alle da draußen, die die Krankheit vielleicht kennen. Es ist eine chronische Darmerkrankung. Und ja, dann hat sich mein Leben einmal komplett ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ich war vorher noch nie im Krankenhaus. Ich war auch noch nie so lange irgendwo im Krankenhaus, auch nicht zu Besuch. Und das war alles erstmal ganz, ganz neu für mich. Und vor allem dann auch so ein Aufenthalt auf der Intensivstation für 3 Tage, das war nicht so lustig. Ja, und da habe ich ganz, ganz viel Zeit gehabt in Corona.
Ja, und was hat das dann mit dir gemacht? Vorher das Jahr wirklich auf der Überholspur, ja, irgendwo auch, wie du es gesagt hast, 100% Commitment, keine Mittelwege mehr, sondern immer direkt geradeaus. Du hattest auch so viel Erfolg und dann kam irgendwie ein Niederschlag nach dem anderen. Was hat das mit dir gemacht?
Der erste Niederschlag, hey, es war Corona, ne? Ich meine, dass man da mal irgendwann positiv getestet wird, war jetzt doof, dass ich das während des Turniers positiv getestet wurde, obwohl ich keine Symptome hatte, aber war halt so. Dann kam so der zweite Niederschlag mit dem dicken Fuß nach den deutschen Meisterschaften. Da dachte ich auch, ja, okay, das passiert. Aber dann der dritte und dann auch noch so ein richtig heftiger. Ich meine, ich hatte vorher auch schon längeren Zeitraum Bauchschmerzen, ne? Aber dann der dritte, dass es nicht nur Bauchschmerzen waren und irgendwas entfernt wurde, sondern dass ich einfach jetzt mit einer Autoimmunerkrankung mich auseinandersetzen muss, war halt nochmal so the cherry on top. Und da habe ich gedacht, hey, vielleicht ist es jetzt irgendwann mal an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und da muss ich sagen, dass da auch der finanzielle Aspekt wieder reingekickt ist. Ja, also das, was mich vorher schon die ganze Zeit beschäftigt hat, wo ich eine riesen Akzeptanz für entwickelt habe, die ist auch nicht verloren gegangen. Aber ich habe mich mal damit beschäftigt, hey, ich werde in 6 Monaten 30. Ich habe noch keine Rücklagen. Ich habe mein komplettes Geld dafür verwendet, in meine Leidenschaft zu stecken, in das, was ich liebe zu tun. Ich habe die ganze Welt bereisen dürfen. Ich war in Australien, ich war in Afrika, ich war in Asien, ich war in Amerika, überall in Europa unterwegs und habe einfach so eine gewisse Dankbarkeit verspürt, dass ich das alles so machen konnte, aber dennoch, dass das vielleicht jetzt einfach Zeichen waren, dass ich einfach einen neuen Weg einschlage. Und klar, lässt man so viele Jahre an harter Arbeit, seitdem ich 10 bin, spiele ich Tennis, nicht einfach los. Und ich habe dann auch nochmal, als ich aus dem Krankenhaus raus war, wieder angefangen zu trainieren, bin auch nochmal zu einem Turnier gereist, aber eigentlich nur, um die Bestätigung letzten Endes zu bekommen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, was ich die ganze Zeit schon gespürt habe. Also ich kann euch sagen, ich stand in der Türkei in einem All-Inclusive-Hotel auf dem Tennisplatz, guck nach rechts und links und dachte mir so, nee. Das ist es nicht mehr. Die rechts neben mir waren sich am Bekämpfen und am Streiten über irgendeinen Ball, weil teilweise in der Qualifikation, muss man sagen, auf den kleineren Turnieren wird ohne Schiedsrichter gespielt. Die waren sich da am Bekäbbeln. Links, die war am Ausrasten und am Weinen, weil sie so frustriert war, dass sie am Verlieren war. Und ich dachte nur so, Baromi, ey, was machst du hier? Ich spür's einfach nicht mehr. Und damals bin ich dann auch mit meinem Mentaltrainer in ein Gespräch gegangen und meinte so, boah, Nico, in der 2. Woche dann in der Türkei, ich bin heute auf den Platz gegangen und ich war nicht mehr nervös. Und dann kam einfach nur, Romy, danke für die tolle Zeit. Okay, auch direkt immer Gänsehaut. Aber danke für die tolle Zeit und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und that's it. Dann war die Entscheidung getroffen. Das war crazy.
Von heute auf morgen ein anderes Leben führen. Ich meine, du kanntest es ja im Prinzip nicht anders. Tennis war irgendwie immer Prio 1 bei dir und alles war darauf ausgelegt. Und auf einmal mit kurz vor 30 in so einen Cut gezogen. Was hat es dann für dich bedeutet und was war vor allem dann der Next Step? Ich meine, man muss sich ja auch irgendwie überlegen, was mache ich denn jetzt mit mir und meinem Leben?
Total.
Wie hat das funktioniert?
Also zu 100%. Ich war natürlich erstmal ein bisschen lost. Ich bin dann nach Hause gekommen, ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe mich damit total gut gefühlt. Und dann war ich so, was mache ich jetzt, ne? Boah, ey, ich glaube, ich mache irgendwie Social Media Manager, weil da habe ich mal ein Praktikum gemacht in meinem Master. Und dann dachte ich, so, ja, okay, also meine Freunde schon nichts gesagt, ne, lass sie mal machen, lass sie mal gucken so. Gut, habe ich dann geguckt, hab auch mal geguckt, was man da so verdient und was man da so alles machen muss und was so die nächsten Steps wären und habe mich dann auch mal so beworben und habe dann so gemerkt nach dem ersten Gespräch, was ich dann auch mit einem Unternehmen hatte, boah, das ist es ja gar nicht. Und dann alle so, oh wow, Romy, wirklich? Ich so, ja, aber ich muss das ja mal probieren, weil das war ja das Einzigste, wo ich Erfahrung habe, wo ich berufliche Erfahrung sammeln durfte. Und dann habe ich mich aber wirklich nochmal hingesetzt und gedacht, ja, was habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre gemacht? Ja, Leistungssport, Profisport. Ja, was kann ich denn damit machen? Und ich wusste schon immer, und das war auch schon, als ich mit meinem Mentaltrainer zusammengearbeitet habe, als ich das Coaching gemacht habe bei meinem Master, dass mir Coaching unglaublich Spaß macht und dass ich da echt gut drin bin. Und dann dachte ich so, ja, Coaching, ich habe ja eigentlich so viel gelernt, seitdem ich 10 bin, habe mich mit so vielen Themen so intensiv auseinandergesetzt, vor allem auf der emotionalen Ebene. Ja, das heißt, wie gehe ich mit Druck um? Wie baue ich Resilienz auf? Wie gehe ich mit Herausforderungen oder auch ungewissen Situationen um? Ja, die, wo man vielleicht manche Dinge einfach nicht planen kann. Wie gehe ich damit um? Und ich habe da Geld in mich investiert und habe mich da weitergebildet, weil sowas lernt man ja bei uns im Schulsystem nicht. Ne? Wie gehe ich mit Emotionen um? Was spüre ich überhaupt gerade? Das kennen wir ja alles gar nicht. Wird auch nicht in Deutschland nicht drüber gesprochen, dann könnte ja Schwäche aufzeigen. Und da dachte ich, damit kann ich doch auch irgendwas machen. Und da hatte ich so richtig Lust drauf. Und das ging halt dann sehr in meinen Master wieder rein in Richtung Leadership. Und dann habe ich bei LinkedIn tatsächlich einfach mal eingegeben, Leadership Coach. Und wie das Universum es so will, die erste Job Description, die hochkam, war Business Coach mit Profisport-Hintergrund gesucht. Und ich dachte so, nein, das gibt's doch nicht. Wie kann das denn jetzt sein, ja? Und ich habe mich direkt beworben, hatte das Bewerbungsgespräch. 2 Wochen später hatte ich den Job. 4 Wochen später bin ich nach Köln gezogen, habe hier eine Wohnung gesucht, habe erstmal im Airbnb bin ich untergekommen, habe dann über das Unternehmen Action Coach, ist ein weltweites Unternehmen mit 1500 Coaches weltweit, meine Business Coaching Ausbildung gemacht, habe dann sozusagen unter dem Mantel meines Mentoren Alexander Smea für 2 Jahre gearbeitet, habe unglaublich viel von ihm lernen dürfen im Bereich Business Coaching und allgemein Coaching und ja, habe mich dann jetzt letztes Jahr selbstständig gemacht. Ja, das war ein
herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr cool. Also ich stelle es mir schon auch herausfordernd vor für das Mindset und dran zu bleiben und positiv dem Leben gegenüber eingestellt zu sein, all diese Schritte zu gehen. Und ich meine, du hast natürlich die Erfahrung, die du ja auch schon gesagt hast, mit auch negativen Erfahrungen umzugehen, dran zu bleiben, Resilienz, das Performance-Mindset nicht zu verlieren. Das alles hast du mitgebracht und bringst es ja jetzt heute auch in deinem Beruf ein. Also wo kann man irgendwo die Parallelen aus dem Sport dann auch für Unternehmen im Alltag anwenden?
Genau, also wie ich das eben schon mal gesagt habe, ich bringe so ein bisschen die schulische Ausbildung mit in die Unternehmen jetzt, um überhaupt mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen und auch mit bestimmten Situationen umgehen zu können. Oder auch zu lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht, weil das lernen wir in der Schule auch nicht. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich jetzt verspätet, sehr, sehr verspätet in den Unternehmen mit Mitarbeitern, Führungskräften oder aber auch den Inhabern mache, dass man da einfach mal lernt, wie mache ich das denn überhaupt? Oder was gibt es da überhaupt für Tools, die ich für mich anwenden kann, die für mich individuell passen, die mir mein Leben erleichtern und auch das Leben meiner Mitmenschen, weil wir besser miteinander umgehen, weil ich besser mit mir umgehe, weil ich eine Akzeptanz für mich entwickle und auch so ein bisschen ein Gefühl allgemein für mich entwickle, wie ich mit Situationen umgehe und was ich mir auch in den Situationen dann Gutes tun kann. Und das ist wirklich was, wo ich in mich investiert habe, wo ich auch sehr viel Geld in die Hand genommen habe, um mich da in meiner sportlichen Karriere schon weiterzuentwickeln und auch die letzten Jahre. Und das möchte ich jetzt einfach mit meinen persönlichen Erfahrungen an Unternehmen weitergeben. Und das ist dann entweder durch Workshops oder durch 1-zu-1-Coachings oder eine Kombi aus beiden, die auch wirklich am besten funktioniert. Weil in Workshops kann man nicht individuell auf alle TeilnehmerInnen eingehen. Und dann arbeiten wir das immer nochmal in einem 1-zu-1 super gut nach. Und ja, das macht mir unglaublich viel Spaß und beflügelt mich jeden Tag. Also ich liebe das, was ich jeden Tag mache. Und ja.
Was sind denn deine Top-Tipps jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um genau das vielleicht bei sich selbst auch mal zu ergründen? Also die Gefühls- und Emotionslage, aber auch, wo will ich hin? Was macht das alles mit mir? Wie sollte man da vorgehen? Was sind so die Coaching-Inhalte quasi?
Ja, also ich fange tatsächlich immer an, und das ist egal, ob es im 1:1-Coaching ist oder auch in den Workshops, und ich mache keine Einmal-Workshops mehr bei Unternehmen, weil das ist für mich null nachhaltig, sondern ich mache immer eine Minimumbegleitung von 3, 6 oder 12 Monaten, weil es ist alles ein Prozess. Und das erstmal zu verstehen, ist super wichtig, denn ich werde ganz oft angefragt bei Unternehmen, wo dann gesagt wird, hey, sag mal, mach doch mal einen Workshop dazu und dann gib den auch mal 10.000 Tools mit. Und ich so, okay, aber wofür sollen die denn die Tools wann und wie anwenden? Ja, das kannst du denen ja dann sagen. Ja, aber die wissen ja noch gar nicht, wo eigentlich ihre Problemfelder sind oder nicht Problemfelder, aber ihre Potenziale, wo sie noch dran wachsen können. Ja, und ja, okay. Ja, wir müssen mit einer Bestandsanalyse anfangen. Wir müssen wirklich mal damit anfangen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, erstmal zu gucken, hey, wo habe ich denn überhaupt Potenziale? Wo möchte ich wachsen? Wo möchte ich in mich investieren? Und wo will ich auch mal Dinge ausprobieren, wo ich einfach vielleicht mit Situationen besser umgehen kann? Und wenn man gar nicht so eine Bestandsanalyse macht, weiß man gar nicht, wo man starten soll. Deswegen im 1:1-Coaching oder auch in Workshops würde ich jedem mitgeben, überhaupt mal zu gucken, wo bin ich denn gerade? Und eine ganz coole Aufgabe ist, dass man sich mal anschaut, welche Rollen man in seinem Leben so einnimmt. Das heißt, wenn du jetzt gleich nach dem Podcast noch ein bisschen Zeit hast, nimm dir mal einen Stift und ein Blatt Papier und schreib mal deine privaten Rollen, aber auch deine Arbeitsrollen auf. Denn wir nehmen in unserem Leben so unglaublich viele Rollen ein, was uns gar nicht bewusst ist, weil für uns sind ganz viele Dinge einfach immer selbstverständlich, aber zum Beispiel so, ich bin in der Rolle der Mama, der Hundemama, der Schwester, der Tochter, der Freundin, ne? Das sind schon so viele Rollen im privaten Leben zum Beispiel, die Menschen einnehmen, oder aber auch im unternehmerischen Kontext, ich bin die Organisatorin und ich bin die People-Pleaserin und ich bin hier irgendwie aber auch die Managerin und ich bin die, bei der jeder ihr oder sein Herz ausschütten kann. Und man nimmt halt auch im unternehmerischen Kontext so viele Rollen ein und dann überhaupt mal zu gucken, hey, welche von den Rollen geben mir eigentlich Energie? Welche von den Rollen nehme ich eigentlich gerne ein? Und das heißt da auch ganz, ganz viel fängt sowas an, die persönliche Weiterentwicklung, wenn man sein Umfeld mal ein bisschen aufräumt und auch mal guckt, was gibt mir hier Energie, was zieht mir hier Energie und dann auch so ein paar Rollen vielleicht auch einfach loslässt, weil man merkt, boah, das mag ich nicht, ne? Und auch im unternehmerischen Kontext, wenn ihr dann merkt, dass irgendeine Rolle euch in eurem Arbeitsumfeld so viel Energie zieht, dann sprecht darüber. Schafft Transparenz, nicht nur für euch, sondern auch für euer Umfeld. Denn nur so kann euch am Ende des Tages geholfen oder dass ihr da einfach unterstützt werdet in dem Bereich. Und das würde ich, glaube ich, jedem mitgeben, wirklich mal sich hinzusetzen, mal anzuschauen, hey, wo stehe ich gerade? Was gibt mir Energie? Was zieht mir Energie? Und mit wem kann ich darüber sprechen?
Und das sind ja dann auch quasi die Grundschritte für die Weiterentwicklung. Wenn ich feststelle, welche Rolle nicht zu mir passt, die mir Energie zieht, wo kann ich meine Potenziale ja dann auch hin entwickeln bei den Feldern, die mir Energie geben, wo ich auch gut drin bin, wo ich noch besser werden kann und sowohl für mein privates als auch für mein berufliches Umfeld dann ja auch noch mehr Mehrwert bringe, was mich am Ende ja dann auch noch glücklicher macht.
Total. Also ich weiß auch, man kann nicht jede Rolle eliminieren. Das geht nicht. Ne? Aber dann auch zu schauen, hey, wie kann ich jetzt mit der bestimmten Rolle einfach lernen, besser umzugehen? Und dann fangen wir an, in diese Tools zu kommen. Und dann kommen wir an, da reinzugehen und mal zu gucken, hey, wie fühlst du dich denn eigentlich in bestimmten Situationen? Und was fühlst du? Und wo fühlst du das? Okay, cool. Dann probier doch mal das und das aus. Es ist halt für jeden einfach so unglaublich individuell, dass man vielleicht auch mal mehrere Dinge ausprobieren muss, bevor man das Tool findet oder den Weg findet, der für einen selbst funktioniert. Und aber wie gesagt, fangt erstmal da an zu gucken, was ist überhaupt meine jetzige Situation, und das ist das Anstrengendste, das sage ich euch. Es ist das Anstrengendste, was man machen kann, sich wirklich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, weil man mal irgendwelche Tools ausprobiert hat, weil die werden dein Leben langfristig nicht verändern, sondern das kannst nur du selbst. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das für uns zu machen oder das Unternehmen, für das wir arbeiten. Aber das Wichtigste ist, dass du die Zeit in dich investierst. Und das fehlt uns manchmal.
Du hast schon einen Einblick gegeben in die Zeit, in der du das ganz intensiv mit dir gemacht hast und du ja auch gesagt hast, okay, ich bin Ende 20, habe keine finanziellen Rücklagen. Gucken wir nochmal so ganz kurz jetzt auf dieses Thema Finanzen. Wie hast du da dann die nächsten Schritte für dich eingeleitet und was ist jetzt aktuell der Status quo?
Ja, also für mich war es nach 5 Jahren nicht zu wissen, was reinkommt, was nicht reinkommt, keine Sicherheit zu haben, erstmal unglaublich wichtig, deswegen bin ich auch in die Festanstellung gegangen, einfach ein sicheres Einkommen zu haben. Das war nicht super viel am Anfang, weil mein Einkommen auch mit bestimmten Provisionen dann verknüpft war an Kundengewinnung und so weiter, aber es war mal ein sicheres Einkommen. Und da war ich dann noch nicht so weit, dass ich davon auch was beiseite tun konnte, aber nach so 1,5 Jahren war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, okay, jetzt kann ich wirklich mal dieses Thema, was mich auch eigentlich dazu bewegt hat, einen anderen Schritt jetzt zu gehen, einen neuen Lebensweg einzuschlagen, dass ich mich damit jetzt mal anfangen zu beschäftigen. Und dann habe ich mich viel mit meinem Freundeskreis darüber unterhalten, natürlich auch viel mit meinen Eltern, obwohl die nicht so eine Hilfe waren, weil mein Papa ist Handwerker, ja, und die haben noch nie investiert, die haben dann noch nie irgendwo was angelegt, ja, am liebsten liegt das Geld auch nicht auf der Bank, sondern nur Bares ist Wahres, hat man am besten daheim, ja. Das heißt, da bin ich jetzt, also die waren jetzt nicht so die besten Austauschpartner, aber ich habe mich auch viel belesen, ja, habe viel im Internet geguckt, habe mir YouTube-Videos angeschaut und einfach mal irgendwo zu starten und habe dann ein ja, Konto eröffnet und meine ersten Investitionen getätigt. Und das war jetzt erstmal ein ETFs, ne, dass ich da irgendwas habe, was langsam wächst, was aber wächst. Und das waren sozusagen meine ersten Investitionen, die ich gemacht habe. Ich habe hier und da vielleicht auch mal irgendwie 10 Euro in irgendwas reingesteckt und einfach mal zu gucken, wie funktioniert das, ne, wenn man vielleicht auch so Short-Term da ein bisschen was machen möchte. Aber das muss dann wirklich, und das war mir von Anfang an bewusst, Spielgeld sein. Das ist nichts, worauf ich angewiesen bin. Und da habe ich mir eigentlich immer auch ein Limit pro Monat gesetzt von 50 Euro, wenn ich mal sowas ausprobieren möchte. Aber ansonsten bin ich eher echt auf die Long-Term-Solutions gegangen und habe dann jeden Monat 300 Euro in verschiedene ETFs gelegt. Und das war sozusagen mein Startpunkt. Da war ich richtig stolz, als ich das angefangen habe, weil klar, da wurde auch noch in Rentenversicherung eingezahlt und so weiter und so fort automatisch, ne, durch meinen Arbeitgeber. Und ja, dann stand ich aber sozusagen letztes Jahr vor einer neuen Aufgabe, denn dann wurde nirgendwo mehr eingezahlt.
Als Selbstständige sieht die Altersvorsorge dann etwas anders aus. Also du musstest dich dann nochmal neu aufstellen. Wie bist du da vorgegangen? Die ETF-Sparpläne liefen weiter, vermute ich?
Genau, also ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, die ETF-Sparpläne ein bisschen zu erhöhen. Also da kann ich auch echt sagen, da bin ich in einer tollen Lage momentan, nach noch nicht mal einem Jahr Selbstständigkeit, dass ich da jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen mehr rein investieren kann. Und das sind wirklich jetzt so die nächsten Steps für mich, sind ganz viel Austausch mit meiner Steuerberaterin. Da muss ich auch sagen, da investiere ich jetzt in mich selber. Nicht nur, dass mir allgemein ein bisschen Arbeit abgenommen wird, sondern auch, dass ich mit meiner Steuerberaterin einfach im Austausch bin, wie ich mein Geld besser verwalten kann. Ne, jetzt als Selbstständige. Das ist nämlich was ganz anderes, als wenn du im Angestelltenverhältnis bist. Und da möchte ich einfach noch weiter lernen, mich mit Experten austauschen zu dem Thema. Das heißt, momentan investiere ich da. Ich sage nicht, dass ich das niemals vielleicht mal selbst machen werde, aber sie ist mir gerade eine große Unterstützung, weil die Steuerlandschaft ist einfach verwirrend und die Steuerlandschaft ist groß. Und ich bin da wirklich noch jeden Tag am Lernen, was man da machen kann, wie man Dinge absetzen kann, wo man vielleicht was einsparen kann und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel dieses Jahr, mich damit noch sehr auseinanderzusetzen und viel zu lernen. Und dann ist ein weiteres Thema, was ich angehen möchte. Und das kann ich jetzt erst machen, weil ich jetzt ein sehr gutes Grundrauschen habe und auch mehr Planbarkeit habe in meiner Selbstständigkeit, dass ich mich wirklich mit einer Finanzberaterin zusammensetze. Und da habe ich so 2 im Hinterkopf, die auch, mit denen ich auch gut befreundet bin. Eine habe ich bei Miss Germany auch kennengelernt. Und eine kam hier, ich habe so Female Empowerment Events in Köln gemacht. Die hat einen Vortrag da gehalten zum Thema Finanzen, mit denen ich mich einfach mal zusammensetzen möchte, was da meine Möglichkeiten sind. Weil, wie gesagt, es wird gerade nichts mehr in die Rentenversicherung eingezahlt. Ich mache einen Part, wo ein Teil meines Gewissens mit diesen 500 Euro, die immer in meine ETFs fließen, abgedeckt ist. Aber das deckt natürlich nichts Long-Term ab. Nur jetzt fühle ich mich in der Lage, mittlerweile zu sagen, okay, was möchte ich machen? Denn irgendwann würde ich auch super gerne mir eine Immobilie kaufen. Ja, ich habe auch einige, sage ich jetzt mal, finanziellen Mittel wie einen Bausparplan, die meine Eltern schon vor Jahren angelegt haben. Und da, das ist wirklich ein Tipp, den ich allen mitgeben möchte. Setzt euch bitte einmal mit euren Eltern hin, was da vielleicht schon getan wurde für euch in der Vergangenheit, und schafft euch da einen krassen Überblick drüber, ob das eine Lebensversicherung ist, ob das Bausparpläne sind oder irgendwelche anderen Rücklagen. Denn oftmals spricht man da irgendwie nicht drüber und verschafft sich auch keinen krassen Überblick darüber. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht, aber ich habe mich wirklich letztes Jahr da mit meinen Eltern mal hingesetzt und dachte so, ah ja krass, das haben wir irgendwie auch noch. Ah ja krass, da haben wir gar nichts. Oh, da muss ich unbedingt was machen, damit man da einfach einen Überblick für sich selbst bekommt. Ne? Also das ist wirklich ein Tipp, den ich euch allen mal geben kann, weil ich habe es lange vor mir hergeschoben.
Der gute alte Kassensturz, also mal wirklich aufräumen und gucken, an welchen Stellen hat man was und wie du gesagt hast, was ist vorhanden, wo möchtest du dich selbst auch noch hinentwickeln und deine finanziellen Ziele ja auch verfolgen. Magst du da noch ganz kurz einen Einblick geben, was so kurz-, mittel- und langfristig für finanzielle Ziele bei dir anstehen?
Ja, also wie gesagt, ich möchte auf alle Fälle meine Altersvorsorge jetzt in den Griff bekommen. Wir haben da jetzt auch noch ein richtig cooles Event vor mit Klasse 36. Da geht's wirklich um Altersarmut, weil das gerade in vielerlei Munde ist. Wir wissen jetzt auch nicht, wie das alles sich weiterentwickelt und was dann noch für steuerliche Dinge auf uns zukommen in Zukunft, vor allem nach der Corona-Zeit, wo einfach die Ausgaben durch die Decke gegangen sind, vom Staat gesehen. Und das ist wirklich was, wo ich jetzt midterm definitiv sehr viel Zeit dran investieren werde und auch Geld investieren werde und an anderen Punkten dann wahrscheinlich eher noch sparen werde. Das heißt mal an Urlauben etc. da einfach mal zurückstecke, weil ich auch so viel schon gesehen habe von der Welt und jetzt da mir einfach ja ein gutes Gefühl geben möchte, dass ich da im Alter einfach versorgt bin und nicht von meinem Mann oder so versorgt bin, sondern von mir selbst versorgt bin. Das ist mir unglaublich wichtig, da eine Unabhängigkeit zu schaffen, zu meinem Umfeld auch. Ja, das heißt, war sehr lange von meinen Eltern abhängig. Das ist jetzt schon lange nicht mehr so, aber das schwebt immer noch mit. Und ich möchte auch so allgemein von meinem Partner so unabhängig wie möglich sein, um einfach auch auf beiden Seiten Druck rauszunehmen. Und man weiß ja nie, was passiert. Ne? Also von daher, das ist mir unfassbar wichtig. Und dann long-term möchte ich mich auch ab, ich würde mal sagen, 20, 25, 26 mit dem Immobilienmarkt auseinandersetzen, um da auch einfach zu schauen, hey, was kann ich da machen? Wie kann ich es machen? Wo ist das Geld am besten angelegt? Kauft man lieber eine Einzimmerwohnung, die sich dann selbst abbezahlt durch die Miete? Kaufe ich mir vielleicht ein Haus mit Grundstück? Da möchte ich dann auf jeden Fall mein Wissen noch sehr, sehr erweitern.
Vielen Dank an der Stelle für deine Einblicke. Werden wir auf jeden Fall ja auch verfolgen. Du hattest schon ein bisschen angesprochen, das Thema Female Empowerment. Du hast Networking-Veranstaltungen auch in Köln gemacht. Bei Miss Germany hast du dich auch dafür eingesetzt, dass man mehr zusammenhält und sich füreinander ja auch einsetzt. Woher kommt diese Motivation dahinter und warum ist es dir so eine Herzensangelegenheit?
Ja, also ich habe halt bei mir selbst gemerkt, nach dem Tennis, dass ich krasse Selbstzweifel hatte. Also ich wusste nicht, wer ich bin. Ich war Romy die Tennisspielerin und mein ganzes Umfeld kannte mich nur unter Romy die Tennisspielerin. Und jetzt macht die was anderes? Hä? Warte mal, nee, kann nicht sein. Die hat ja da noch gar keine Erfahrung in dem Bereich, ne? Und da habe ich so viele Stimmen gehört, die mich so verunsichert haben in meinem Tun, Handeln und Denken, dass ich irgendwann so gedacht habe, nee. Also das ist es nicht, weil ich habe mich so in den ersten, sage ich mal, 6 Monaten, musste ich mir erstmal ein Netzwerk aufbauen. Ja, also ich hatte ja keins. Und da habe ich mich mit so vielen tollen Frauen hier im Kölner Raum getroffen und unterhalten, die alle meinen Werdegang so unfassbar cool fanden und vor allem diesen Profisport so gehypt haben, dass ich irgendwann so gedacht habe, boah, was sind das da eigentlich alles für negative Stimmen, die mich irgendwie hier zurückhalten wollen und dass ich doch jetzt mal meinen eigenen Weg gehen soll. das hat mich so verunsichert und da habe ich gedacht, wenn ich durch irgendetwas, durch irgendeine Art von Format oder durch Gespräche oder sonstiges Frauen verhelfen kann, an sich selbst zu glauben, ihre Träume zu verwirklichen. Und so bin ich dann auch auf meine erste Zielgruppe gekommen. Ich habe nur mit Unternehmerinnen zusammengearbeitet. Also ich habe keine Männer betreut. Excuse me, nein, ich arbeite mittlerweile auch mit Männern zusammen. Also das möchte ich jetzt direkt erstmal rausnehmen, ja, dieses Vorurteil. Aber ich habe nur mit Frauen zusammengearbeitet, weil ich halt gemerkt habe, wie mich selbst mein Mindset und auch mein Umfeld gehindert hat, an mich zu glauben. Und da wollte ich einfach irgendwas bewirken. Und so habe ich damals den Unternehmerinnen-Club gegründet, habe hier in Köln Female Empowerment-Veranstaltungen in einem Café hier direkt bei mir um der Ecke gehostet, habe dann dazu entweder Coffee and Learn oder Wine and Learn eingeladen, wo immer eine Speakerin hier aus dem Kölner Raum zu ihrem Expertenthema einen Vortrag gehalten hat. Und das war keine Sales-Veranstaltung, sondern das war wirklich eine Veranstaltung mit Mehrwert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, klaut auch gerne den Namen, der wird auch mittlerweile echt viel verwendet und macht solche Veranstaltungen, weil es gibt so viel mit, erstens um sein Netzwerk zu erweitern, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, aber auch Frauen einfach mal gut zuzusprechen und denen erstens das Wissen zu geben, weil Frauen haben gefühlt nie genug Wissen, um irgendetwas umzusetzen. Ja, dahinter fragen wir uns sehr, sind sehr perfektionistisch unterwegs und denken halt auch viel an unser Umfeld und nicht nur an uns selbst. Und durch diese Veranstaltung haben so viele Frauen sich gefunden, sind mittlerweile echt sehr, sehr gut befreundet, haben viel aus den Vorträgen mitgenommen, was sie danach auch umgesetzt haben. Und wenn ich dann so Nachrichten bekomme bei LinkedIn nach einem Jahr, Romy, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe mich jetzt getraut, mich selbstständig zu machen. Oder Romy, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe endlich getraut, meinen alten Job loszulassen und mich neu zu bewerben. Das sind so Nachrichten, was einfach wirklich runtergeht wie Butter. Das gibt mir so unglaublich viel, weil diese Veranstaltungen Frauen dazu ermutigt haben, ihren Weg zu gehen und sich auch einfach bestimmte Dinge zu trauen. Und das ist ein Gefühl, ist eigentlich unbeschreiblich. Und das hat mich dazu motiviert, da wirklich meine Zeit, wo ich nichts für bekommen habe, wo ich eigentlich noch Geld reingesteckt habe, weil ich die ganzen Kaffee und Kuchen halt auch alles selbst dann bezahlt habe, was mir einfach so unglaublich viel gegeben hat. Du merkst, mir fehlen die Worte, weil es sind so viele tolle Erinnerungen, die da einfach hochkommen und so viele tolle Momente und jetzt auch im Nachgang, was aus den Frauen dann teilweise geworden ist, jetzt innerhalb der letzten 3 Jahre, was mich einfach auch beflügelt. Und deswegen investiere ich da super gerne viel Zeit.
Also da vielleicht auch direkt nochmal der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Austausch zu gehen, sich auch ein Netzwerk aufzubauen, andere zu stärken, sich selbst aber auch zu stärken, die Selbstzweifel loszulassen, denn nur so kommen wir alle auch wieder voran und da können wir, glaube ich, alle gemeinsam auch viel bewegen. Und Romy, an dich jetzt die Abschlussfrage, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
Ich glaube, da würde ich mich gerade direkt anschließen an dem, was du zum Schluss gesagt hast. Traut euch auch einfach mal, Frauen anzusprechen, die vielleicht euch selbst schon ein paar Schritte voraus sind. Ich habe das damals gemacht und dafür bin ich immer noch unglaublich dankbar mit Tatjana Bialas, eine ganz tolle Frau, die mittlerweile in einer führenden Position bei Funke ist, die sich die Zeit aus ihrem heftigen Alltag rausgenommen hat, um sich mit mir zu treffen. Habe ich niemals mit gerechnet. Und das ist dann irgendwie auch öfters passiert, weil ich mich einfach getraut habe, die Frauen anzusprechen. Das heißt, sprecht mich gerne an, schreibt mir bei LinkedIn oder Instagram, wenn ihr die Podcast-Folge ganz cool fandet und denkt, dass ich mal eine coole Austauschpartnerin bin. Ich liebe Coffee-Dates und dann auch entweder in Person oder online. Und traut euch einfach, diese Menschen anzusprechen, egal ob Frau oder Mann. Aber wir können so viel voneinander lernen und sucht euch einen Mentor, der euch auf eurem Weg auch vielleicht begleitet, denn das hat mir immer unglaublich viel gebracht. Und einfach ein Austauschbuddy zu bestimmten Themen, ob das das Thema Finanzen ist, ob das das Thema persönliche Weiterentwicklung ist, ob das vielleicht aber auch mal ist, um mal Druck abzulassen und vielleicht einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, das würde ich euch wirklich mitgeben, denn ihr müsst Dinge nicht alleine schaffen, denn dafür ist eine Community da. Und ja, das möchte ich gerne nochmal betonen zum Schluss.
Vielen, vielen Dank, liebe Romy. Es war ein ganz tolles Gespräch. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und alle, die zuhören und die Folge bis hierhin auch gehört haben, leitet die Folge gerne weiter, so wie Romy gesagt hat. Geht in den Austausch, vernetzt euch und vielen, vielen Dank an der Stelle und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.